ein echter Oberhausener Junge, ein Sohn dieser Stadt, den ganzen weiten Weg aus Oberhausen Sterkrade. Hier ist Matthias Reuter!
Danke sehr. Ja, vielen Dank. Ja, ich merke, Sie sind guter Dinge. Das ist schön, das kommt mir entgegen. Das ist ja auch nicht unbedingt immer gegeben. Also ich kann vielleicht mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich war vor kurzem im Kabarettprogramm eines Kollegen, ich wollte mir das angucken, saß also vorher im Zuschauerraum und habe so gewartet, dass es losgeht. Und vor mir saß so ein Ehepaar, ich sag mal so Anfang 30, Ende 40, das kommt man nicht so richtig sagen, aber gleichfarbige Windjacke, das hat ja auch irgendwie eine Aussagekraft. Und die beiden waren also ganz schlecht drauf und hatten sie also offenbar auch noch den ganzen Tag vorher gestritten, saßen da, mümmelten beide so aggressiv an je einer Bionade Litschi rum, in einer Atmosphäre, ich sag mal, jahrelang angearbeiteter gegenseitiger Ablehnung mit Trauschein und sagten nix. Bis 3 Minuten vor der Veranstaltung, wichtige Information dazu, der Künstler hatte die Bühne also noch nicht betreten. Es war also noch nichts passiert. Da dreht sie sich zu ihrem Mann um und sagt wörtlich, mir gefällt's jetzt schon nicht. Und so war's dann auch. Ja, ich höre manchmal gerne so einen Satz aus dem Zusammenhang heraus und versuche daraus die Situation zu erschließen. Das gibt's also im Negativen, wie bei diesem Ehepaar. Das gibt's aber auch im Positiven. Dazu vielleicht mal eine Original-Oberhausener Geschichte. Ich kam Anfang Januar von einer Zugreise zurück, kam aus dem Oberhausener Hauptbahnhof raus und war ehrlich gesagt so ein bisschen schlecht gelaunt, denn der Zug hatte an diesem Tag ungefähr, ich sag mal, 3,5 Stunden, wir entschuldigen uns für die Verspätung aufgrund von Verzögerungen im Betriebsablauf durch einen für die Deutsche Bahn unerwarteten Wintereinbruch im Winter gehabt. Und ich komme also da raus, höre aber dann ein Geräusch und 3 Sätze, also in dieser Reihenfolge, und konnte mir die komplette Situation erschließen, ohne was gesehen zu haben, und muss sagen, war auch gleichzeitig wieder gut drauf. Ich mach's mal vor, das Geräusch war Platsch. Also ein tiefes, schmutziges Platsch. Geschätzte Schmutzwassertiefe so 12 bis 20 Zentimeter, würde ich sagen. Und dann, erster Satz, im Übrigen also alle Sätze geschrien. Jetzt siehst du aus wie ein Schwein! Ja. Satz 2. Hast du dir wenigstens wehgetan? Und ich muss aber sagen, es gibt keinen Satz in der deutschen Sprache, in dem das Wort wenigstens schöner eingebaut war. Also, hast du dir wenigstens wehgetan? Satz 3, vielleicht zum Mitraten, es war eine Frauenstimme. Du bist wie dein Vater. Und da habe ich gedacht, Mensch, ein Glück, du bist wieder zu Hause. Und es ist heute schon gelegentlich über die Stadt Oberhausen gelästert worden. Aber ich muss sagen, ich komme immer gerne hierhin wieder zurück. Ich wohne hier eigentlich gerne, obwohl die Stadt wirklich also teilweise mit schlimmen Schrecken zu kämpfen hat. Und von diesen schlimmen Schrecken soll nun das erste Lied handeln. Ich sag's offen, die Melodie ist nicht von mir. Es gibt eine Stadt im Ruhrgebiet, verschuldet bis zum Kinn. Da schickt man die sonst wo keiner gerne sieht, bei Nacht und Nebel hin. Die dunkelsten Gestalten, die das Licht der Sonne scheuen. Die gruseligsten Schergen auf der Welt, die keiner Mutter Herzlein mehr erfreuen. So Typen, bei denen selbst Darth Vader fleht, bitte sperrt mich mit denen da nicht ein. Wo auch dem Joker das Grenzen vergeht und Russen
Mafiosi um Hilfe schreien. Wo Hannibal Lecter weiche Knie hat, dass man die zu ihm ins Kämmerchen sperrt. So was findet hier in der Arena statt und nennt sich Michael Wendler Konzert.
Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, dass das nächste Lied handelt auch vom Schrecken. Und zwar, ich würde sagen, vom Schrecken des Alterns. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, unser herrlicher Bundesgesundheitsminister, der Bruder von Max Bahr, Bauen und Wohnen zum Selbermachen, Daniel Bahr, Gesundheit und Altenpflege zum Selbermachen, hat ja vor nicht allzu langer Zeit einen Plan entwickelt, wie ältere Menschen sich in Zukunft im Alter selbst organisieren sollen. Also das heißt, es wurde die Idee aufgerufen, dass ältere Menschen in sogenannten Pflege-WGs sich gegenseitig zusammen selbst betreuen. Das ist eine gute Idee, aber es ist günstig. Aber jetzt habe ich mal nachgerechnet. Es ist ja so, dass dann diejenigen, die wirklich in diese Pflege-WG einziehen, das sind oft Leute, die schon in den 60er Jahren WG-Erfahrungen sammeln konnten. Und ich habe ganz ehrlich die Hoffnung, dass das vielleicht zu ganz neuen revolutionären Bestrebungen in Deutschland führen wird. Und dazu jetzt mal ein Song mit dem Titel Revolution in der Pflege-WG. Oma Elli klebt Che Guevara ans WC, den hat sie noch aus ihrer Studenten-WG. Opa Manfred säuft Lambrusco am Balkon und brüllt von der Brüstung Agitation ins Megafon, denn heute ist Revolution. Heute ist Revolution. Heute ist Revolution in der Pflege-WG. Die Schwestern und die Pfleger holt man als Erste mit ins Boot. Die kriegen ja bloß Mindestlohn und sehen eh seit Jahren rot. Der Pfleger hat auch die Plakate hergestellt. Kreise gegen Gier für eine bessere Welt. Denn heute ist Revolution. Heute ist Revolution. Heute ist Revolution in der Pflege-WG. Solo. Achso, im Übrigen, es ist Ihnen auch heute bei den Solo-Passagen erlaubt. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Es ist Ihnen also während der Instrumentalpassagen dieses Liedes auch erlaubt zu tanzen. Also wer sagt nicht, das reizt mich, ruhig aufstehen, Partner suchen, ab jetzt Damenwahl. Opa Gerd war in der APO voll aktiv. Heute ist er der Wortführer im Pflegekollektiv. Er ist der bissigste Blogger deutschlandweit im Internet. Und seine Zähne stehen im Glas neben dem Bett. Denn heute ist Revolution. Heute ist Revolution. Heute ist Revolution in der Pflege-WG. So, jetzt ist eine letzte Strophe in dem Lied eingebaut. Und zwar ist es so, dass diese letzte Strophe Sie einlädt, auch mal mitzumachen. Aber es ist ein Mitmachteil mit einem gewissen Schwierigkeitsgrad. Es ist nämlich so, dass das Publikum die Mitmachstelle praktisch, also wann es los ist, müssen Sie selbst erkennen. Ja. Also es war richtig, an der Stelle war es nicht. Also, aber naja, und seit Gerd twittern kann, ist die WG bekannt. Und vorm Balkon stehen 100.000 Hand in Hand und schreien. Ja, das war schon richtig super. Ja, nein, es war richtig. Also, das war tatsächlich die Stelle. Wir machen es einfach nochmal. Und ich würde Sie wirklich darum bitten, an dieser Stelle mal zu versuchen, eine 100.000-köpfige, aufgebrachte, meuternde Menge darzustellen, die nach Revolution schreit. Weißt du, das liegt in Oberhausen und irgendwo im Blute. Also so richtig, ich sag, so wutbürgermäßig, so Stärkgrade 21. So. Okay.
Und seit Gerd twittern kann, ist die WG bekannt. Und vorm Balkon stehen 100.000 Hand in Hand und schreien. Wunderbar! Und schreien Revolution. Und schreien Revolution in der Pflege-WG.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich wollte Ihnen aber auch noch ein bisschen was vorlesen. Und zwar ist es ist dem Wetter angepasst, eine sommerliche Geschichte. Eine Geschichte, die irgendwo auch mit einem Massenphänomen zu tun hat, nämlich mit dem Phänomen Fußball. Es ist eine Geschichte mit dem Titel Corso. Es beginnt ein bisschen laut, erschrecken Sie sich nicht. Ja, parkt eure Kackkarren am besten noch enger zusammen, damit hier überhaupt keiner mehr durchkommt. Es war eigentlich nicht ihre Art, im Leichenwagen zu fluchen. Aber zum einen hatte sie ja noch keinen Fahrgast, weil sie sich auf der Hinfahrt zum Trauerfall befand. Zum anderen standen die hier wirklich ein bisschen nah zusammen. Und zum dritten war sie sauer, denn man hatte sie vom Grillen weggeholt. Sicher, als Bestattungsunternehmer ist man ja praktisch immer im Dienst irgendwo. Man kann ja den Leuten schlecht sagen, lass den Opa noch bis zum Ende von Waldis EM-Club liegen. Ich habe gerade ein Hähnchenschnitzel auf dem Grill. Aber heute hätte sie wirklich gern mal ein einziges Mal frei gehabt. EM-Viertelfinale Deutschland-Griechenland, Bombenwetter, alle Nachbarn eingeladen, extra die Leinwand im Garten aufgebaut. In der 39. Minute schießt Lahm dann das erste Tor. Super Stimmung! Mann. Den Lahm fand sie eh schon immer gut, weil der so klein und so niedlich ist. Und ganz bestimmt auch total leicht. Weil der nämlich auf sein Gewicht achtet, der Lahm. Nicht? Und mal eine Möhre isst anstatt einem Kotelett. Ganz im Gegensatz zu den bierbäuchigen Wildecker-Herzbuben, die sie immer hinten ihren Wagen reinladen musste. Sowas geht ja auch in die Arme. Meistens machte das dann ihr Mann Werner. Aber der hätte heute eben nicht mehr fahren können, denn der hatte ja Bier getrunken. Mit dem, und daran würde sie ihn in nächster Zeit immer wieder erinnern, mit dem völlig bescheuerten Argument: Wenn Deutschland spielt, dann stirbt keiner. Hör mal, wenn ich die Fenster putze, dann regnet's nicht, oder was? Schwachsinn. Dem Jogi Löw traute sie eigentlich eine Menge zu. Also auf den ließ sie nichts kommen. Über 50 Jahre alt, Gewicht höchstens 75 Kilo. Der hatte dem Podolski mal ein paar verständliche Vokabeln beigebracht und einen Anzug angezogen. Alles sehr gut. Aber 90 Minuten lang die bundesdeutsche Sterblichkeit aufhalten, ohne Ballack und mit einem angeknacksten Schweinsteiger im Mittelfeld, das konnte man auch vom Löw nicht verlangen. Jürgen Klinsmann, der hätte das gekonnt. Aber der war ja jetzt bei den Amis. Und da ist es noch schwerer, die Sterblichkeit aufzuhalten, weil die ein schlechteres Gesundheitssystem haben. Der Jürgen Klinsmann, der sucht sich halt immer die maximalste Herausforderung, dachte sie sich. 4-2 Endstand, hörte sie den Radiomoderator sagen. Einen Handelfmeter hatten die Griechen noch reingemacht. Mensch, dachte sie sich, das sei ihnen gegönnt. Die haben so viel Schulden, da sollen sie doch wenigstens noch den einen Handelfmeter haben. Sonst geht bei denen doch die Stimmung völlig den Bach runter. Langsam fuhr sie mit dem Leichenwagen auf den Hof der Familie Schuster. Bumm! Ein lauter Knall auf der Motorhaube. Sie erschreckte sich fast zu Tode und dachte im gleichen Moment, wie dämlich das klingt. Die Bestatterin erschreckt sich zu Tode. Das ist ja was fürs Witzbuch. Oder noch besser als Zeitungsmeldung. In ihrem Leichenwagen erschreckte sich die Bestatterin Ingrid Sasselfeld, 47 Jahre alt, nach dem Fußballspiel Deutschland gegen Griechenland zu Tode. Das ist eine Überschrift, die sich Leute beim Frühstück vorlesen. Deutschland ist der geilste Club der Welt, sang es von der Motorhaube. Ingrid war beruhigt. Sie hatte befürchtet, sie hätte einen Hund überfahren. Sagen Sie mal, wissen Sie, wo ich die Familie Schuster finden kann? Rief sie aus dem Fenster. Fußball ist unser Leben. Der König Fußball regiert. Entschuldigung, wo ist die Familie Schuster? Mein Schwager ist da hinten in der Garage. Wenn Sie ein Bier wollen, ist rechts im Kühlschrank. Mein Schwager ist der, der so besoffen ist. Aber im Grunde sind sie alle lattenstramm.
tatsächlich hatte sich die Bestatterin den Trauerfall in der Familie Schuster ganz anders vorgestellt. Im Grunde sah es hier gerade so aus wie bei ihr selbst zu Hause im Garten, nur besoffener. In der Garage hing eine Leinwand. Vor der Leinwand standen etwa 15 Personen und sangen Lieder, in denen die Worte Schland, Schweini, Yogi und Poldi vorkamen. Und auf der Leinwand sah man Oliver Kahn und Katrin Müller-Hohenstein. Und deren Gespräch war offensichtlich das einzig Tote, was man hier finden konnte. Hören Sie mal, sagte Ingrid in die Garage. Wir wollen den Klose sehen. War das Einzige, was zurückkam. Hallo, hören Sie mal, wer von Ihnen hat bei uns angerufen und ein Bestattungsunternehmen bestellt? Mein Name ist Sasselfeld. Bestattungen Sasselfeld. Auf der rechten Seite der Garage meldete sich ein etwa 80-jähriger Mann zu Wort. Das war ich. Guten Tag. Egon Schuster. Ja, Sie leben aber noch. Das will ich auch hoffen, sagte der alte Mann, der zwar ganz offensichtlich auch angetrunken war, aber im Vergleich zum Rest hier noch fast als nüchtern durchging. Ja, was soll ich dann hier? Wissen Sie, bei uns zu Hause wird vielleicht auch Fußball geguckt. Warum zum Geier jagen Sie mich denn durch die halbe Stadt? Um mich abzuholen. Ja, dazu sind Sie aber zu lebendig. Sehe ich aus wie ein Taxi oder was? Nein, ein Taxi kriegt man momentan auch gar nicht. Ich habe eine halbe Stunde versucht, eins anzurufen und alle Taxen sind besetzt. Da bin ich auf Sie gekommen, ich kenne Ihr Auto. Sie haben ja noch den schönen, länglichen Mercedes. Ingrid war so ein kleines bisschen geschmeichelt. Nicht? Sie waren tatsächlich das einzige Bestattungsunternehmen der Stadt, das noch so einen Leichenwagen fuhr. Ja, warum warten Sie denn da nicht einfach nur eine Stunde ab? Ich meine, da gibt's doch hier bestimmt wieder ein Taxi. Und in der Zwischenzeit hauen Sie einfach schön wie alle anderen hier einen in die Kirsche. Ja, aber es muss ja jetzt gleich sein, sagte der alte Mann. Ich hab's meinem Enkel versprochen. Was? Ja, dass wir beim Autokorso so mitfahren. Ich hatte ihm gesagt, dass wir das machen, wenn Deutschland gewinnt. Aber jetzt sind die alle zu blau und ich kann auch nicht mehr so gut fahren. Und da ist mir einfach nichts mehr anderes eingefallen, als Sie anzurufen. Ich zahle Ihnen das auch. Der Junge ist erst 4. Wir könnten ihm sagen, dass Sie eine spezielle Fußballlimousine fahren. Fußballlimousine. Entgeistert guckte Ingrid Sasselfeld sich um. Das war hier bestimmt versteckte Kamera oder sowas. Da erblickte sie einen völlig verheulten kleinen Jungen mit einem Podolski-Trikot und einem fußballähnlich bemalten Softball in der Hand, der traurig in der Mitte der Garage alleine herumstand. Ist er das? Fragte sie. Ja, sagte der alte Mann. Das ist er. Und dann rief er laut, Felix, komm mal zum Opa, die Frau mit der Fußballlimousine ist da. Und das Kind war wie ausgewechselt. Glücklich rannte es auf die beiden zu und umarmte die Beine der Bestatterin. Juhu, rief es, und danke, Opa, danke. Und dann saß den Leichenwagen und machte, boah, ist der schön. Und Ingrid Sasselfeld war besänftigt. 200 €, raunte sie dem Opa zu und machte dem Enkel die Beifahrertür auf. Lu, Lukas Podolski, gröhnten beide im Chor, als der Leichenwagen aus der Einfahrt der Schusters in die Straße einbog. Die Stimmung der Fahrgäste war so ausgelassen wie noch nie zuvor beim Bestattungsunternehmen Sasselfeld. Das steckte an, nicht? Ach, scheiß drauf, dachte sich Ingrid und beschloss, einfach mal ein bisschen mitzufeiern. Nicht? Dabei gab es allerdings ein Problem. Zwar hatte man ausreichend Fähnchen und eine Hupe, war also für einen Autokorso insgesamt nicht schlecht gerüstet, aber es gab hier auf der Straße keine anderen Autos. Und ein Korso setzt natürlich das Vorhandensein mehrerer Autos voraus. Nicht? Also mussten sie irgendwie mit dem Wagen dorthin, wo die Stadt in weiser Voraussicht die Autokorso-Fahrstrecke für die Fans abgesperrt hatte. Der schnellste Weg dahin führte aber durch die Fußgängerzone und die war nun wiederum auch von der Polizei abgesperrt worden. Darum machte Ingrid Sasselfeld Herrn Schuster einen unüberbietbaren Vorschlag. Sie legen sich hinten rein und wir tun so, als wäre das ein Notfall. Der Alte nölte. Muss das unbedingt sein?
Ja, haben Sie es Ihrem Enkel jetzt versprochen oder nicht? Da muss man eben auch mal ein bisschen Einsatz zeigen. Nehmen Sie halt einen Fisherman's Friend in den Mund und versuchen Sie mal ein bisschen toter auszusehen.
Egon Schuster kletterte in den Transportsarg. Den Deckel ließen sie offen und dem Kind erklärten sie, dass es ganz traurig gucken müsse, wenn die Polizei kommt. Und die Polizei kam. Schon beim Versuch, in die Fußgängerzone hineinzufahren, wurden sie angehalten. Ein ganz tragischer Fall, erklärte Ingrid dem Polizisten. Der Kleine war mit seinem Opa beim Public Viewing und dann hat sich der alte Mann so über das Tor von Klose gefreut, dass er einfach umgefallen ist. Herzinfarkt. Wir müssen schnellstmöglich zu den Eltern. Der kleine Felix guckte dabei extra traurig und schaffte es sogar, ein paar Tränen zu weinen. Aber da war auch viel Vorfreude dabei. Der Polizeibeamte ließ den Leichenwagen sofort durch. 100 Meter weiter befestigten sie die Fähnchen am Wagen und fuhren dann durch die Altstadt-Fußgängerzone. An jeder Kneipe gab es ein großes Hallo. Es war ein bisschen wie beim Karnevalszug, nur mit besserer Stimmung. Überall sangen die Fans Lieder wie Leichenwagenfahrer, oh, 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 ja. Ole, Leichenwagen, ah. Und Ingrid Sasselfeld fuhr sehr langsam. Sie hatte ja hinten auch schon jemanden drin. Da durfte sie aus Platzgründen alleine keinen umfahren. Und der kleine Felix durfte mehrfach hupen. Er war ganz sicher das glücklichste Kind, das jemals mit seinem Opa im Kofferraum eines Leichenwagens eine Menschenmenge angeführt hatte. Besonders gut kam es bei den Zuschauern immer wieder an, wenn Egon Schuster die hintere Tür des Wagens aufmachte und aus dem Sarg heraus mit einer kleinen Fahne winkte. Das führte zu begeisterten Ausrufen und jubelnden Hymnen wie »Mach den Opa wach! Mach den Opa wach!« Und Ingrid dachte sich, dass ihr Mann doch irgendwo recht gehabt hatte. Wenn Deutschland spielt, dann stirbt keiner. Wie sie nun aber versuchten, das der Polizeistreife an der Ausfahrt der Fußgängerzone zu erklären. Das ist eine ganz andere Geschichte. Es sei dazu nur so viel gesagt, dass den kompletten übernächsten Monat Ingrids Mann den Wagen fahren musste. Und ein paar Tage später, am 28.06.2012, war sich der kleine Felix völlig sicher, dass, wäre der Opa bloß an diesem Tag noch ein zweites Mal hinten in der schwarzen Fußballlimousine in die Metallkiste geklettert, die deutsche Mannschaft in jedem Fall die Italiener im Halbfinale geschlagen hätte. Danke sehr. Vielen Dank. Es gibt noch eine Kooperation. Jetzt ist es so, dass ich jemanden auf die Bühne bitten möchte. Und zwar jetzt noch mal für Sie. Machen Sie einen ganz großen Applaus für Ihren Moderator heute Abend, Hennes Bender.
Oberhausen, das ist ja... Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Das ist ja schön. Wir haben eine kleine Kooperation vorbereitet, Herr Reuter und ich. Erzählst du das oder ich? Wie ist das? Kannst du reden, während du spielst? Ist das möglich? Kann man nur singen, ne? Ist schwer. Herr Reuter und ich, wir haben ein kleines Lied vorbereitet. Ein Lied, das von jemandem geschrieben wurde, quasi über uns. Wir beide haben uns letztes Jahr, genau vor einem Jahr war das, bei einem Randy Newman-Konzert getroffen und haben festgestellt, Herr Newman hat ein Lied über uns beide geschrieben. Das möchten wir Ihnen und euch hier eben mal kurz vortragen. Wenn es okay ist für euch. Ich weiß nicht, ist es okay? Ist es in Ordnung? Ah, ja! Ah, sehr schön. Kleine Männer haben eine große Klappe. Kleine Männer haben eine große Klappe. Kleine Männer haben eine große Klappe am Kopf. Oh yeah.
Sie haben hohe Schuhe und eine hohe Stirn. Sie holen eine Leiter, um den Couchtisch zu polieren.
Sie haben kurze Arme, keine Geduld. Und wenn was schief geht, dann sind immer alle anderen schuld. Ich mein, kein Schwein braucht kleine Männer, yeah. Kein Schwein braucht kleine Männer. Kein Schwein braucht kleine Männer wie wir. Das ist ein Bild. Hast du eine versöhnlichere Brücke? So was Schönes, was Schönes jetzt in dem Lied, Matthias?
Vielleicht. So. Aber sind kleine Männer nicht ein bisschen auch so wie du und ich?
Du meinst so wie ich.
Jeder wäre gern der Größte. Und dann merkt er, das geht leider nicht.
Die Welt ist ziemlich gemein. Kleine Männer haben keine Ahnung. Kleine Männer haben keine Ahnung. Kleine Männer haben keine Ahnung von nix. Oho.
Meister auf jedem Gebiet und sie wollen auf große Bühnen, bloß damit man sie mal sieht.
Sie haben dicke Autos, einen dicken Hund, sie können alles, 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 alles mit dem Mund. Kein Schwein braucht kleine Männer, kein Schwein braucht kleine Männer, kein Schwein braucht kleine Männer wie Matthias Reuter!
Ja, tschüss!
Aus Oberhausen-Stärkrade! Matthias!